Wir gehen ja als Gemeinde, das wollen wir, haben wir vor, durch das Lukas-Evangelium. Das heißt, es gibt sicherlich immer wieder mal Ausnahmen, wenn Gastprediger kommen, aber ich bin keiner. Deshalb halte ich mich auch an das, was vorgegeben ist, Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 6, Vers 6 bis 11. Und als ich es so gelesen habe, diesen Text, dann kam mir eigentlich diese Überschrift: religiöser Wahn. Wir leben heute im Jahr 2017 in einer Zeit, in der die Religion in Europa wieder an Fahrt gewinnt. War mal eine Zeit lang so ein Abwärtstrend, aber jetzt rollen die Räder. Es geht aber nicht um das Christentum. Dieses nimmt kontinuierlich ab in unserer säkulären oder säkularen Gesellschaft. Da hat man weniger Interesse daran. Jedoch mit den Zuwanderern macht der Islam immer mehr von sich reden. Es treten auch jedes Jahr einige tausend Deutsche zum Islam über. Ja, zum Teil durch Heirat, aber auch durch Überzeugungsarbeit. Unsere Gesellschaft wird aufgerüttelt und man hört immer wieder etwas von Ehrenmorden, Islamisten, die aus religiösen Gründen zum Mord aufrufen oder sich in die Luft sprengen, um andere mit sich zu nehmen. Die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. In ganz Europa hat sich in ganz Europa gibt es auch mehr Polizeipräsenz, mehr Überwachung, mehr Umzäunungen und Sicherheitsvorkehrungen. Ja, vor 10 Jahren gab es das so noch nicht, jetzt schon. Und unsere Mitmenschen spüren, dass Religion auch wirklich, wirklich gefährlich werden kann. Und radikale Atheisten wie Richard Dawkins mit seinem Buch Der Gotteswahn sehen das Heil in der Abschaffung der Religion. Jedoch verkennen sie, dass der Atheismus auch seine Opfer hat. Sie ist auch so eine Art Religion. Der Atheismus hatte Führer, die Heilsversprechen auch weitergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied Die Partei hat immer recht kennt. Ich möchte mal da so ein bisschen was zitieren. Ja, ein kommunistisches Lied. Da heißt es: Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie, also als ob die Partei so einen Wind geben könnte. Na gut, okay, aber es wird hier mal so gesagt. Und wo sie war, da war das Leben. Und was wir sind, da sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen. Wenn die Welt fast erfror, war uns warm. Uns führte die Mutter der Massen, es trug uns ihr mächtiger Arm. Die Partei, sie hat immer recht. Genossen, es bleibt dabei. Denn wer für das Recht kämpft, hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm und schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. Denn durch Lenchen Geist wächst von Stalin geschweißt Die Partei und so weiter. Die Menschen werden, so heißt es hier, verteidigt. Ausbeuterei wird endlich beendet. Aber durch diese gottlosen Menschen, die die Welt selbst in die Hand nehmen wollten, sind Millionen und Abermillionen im eigenen Land umgekommen. Im Schwarzbuch des Kommunismus wird berichtet, dass 100 Millionen Menschen von Kommunisten getötet wurden. Und Stalin sagte, Massenerschießungen sind ein legitimes Mittel der Revolution. Ja, so weit. Wir sehen, es gibt nicht nur religiösen Wahn, der wirklich da ist, sondern auch atheistischen Wahn. Der Herr Jesus hat in seiner Zeit Leute getroffen, die einen religiösen Wahn hatten. Die besessen waren, Menschen, die nur den Anschein hatten, anders zu denken wie sie selbst, Böses anzutun. Es handelten sich um die Leute, die in Israel in Bezug der Rechtgläubigkeit das Sagen hatten, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Natürlich jetzt eine steile Behauptung, aber schauen wir mal, vielleicht habe ich doch den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, sie beobachteten Jesus und jetzt hat er es aber wieder getan. Jesus. Na, was wohl? Schauen wir uns den Bibeltext an. Lukas Kapitel 6. Ja. Ist nicht verkehrt, wenn man die eigene Bibel aufschlägt, kann man manches auch unterstreichen, vielleicht auch was an den Rand schreiben. Muss nicht immer nur lesen, aber es ist auch okay, wenn man es liest. Da heißt es: Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte, und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsum ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wieder hergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Gut. Wir lesen hier am Sabbat. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass der Herr am Sabbat einen Menschen von einem bösen Geist befreit hat. Steht ein bisschen vorher, Lukas 4, 31 und 35. Dann, dass er am Sabbat seinen Jüngern erlaubte, Ähren zu raufen und die Körner zu essen. Lukas 6, Vers 1. Dabei sagt er auch, dass er selbst der Herr des Sabbats ist. Lukas 6, Vers 5. Und jetzt zum dritten Mal wird der Sabbat erwähnt, und an diesem Tag heilte der Herr Jesus einen Menschen. Für die religiösen Führer war das ungeheuerlich. Sie hatten ganz andere Vorstellungen von Gott und von seinen Geboten. In ihnen stieg die Wut auf und sie wollten, ja, aber alles schön der Reihe nach. Wollen wir uns erst auf den Herrn Jesus konzentrieren. Er, der mit den radikal religiösen Leuten umgehen musste. Ja, da waren sie. Und was tun wir jetzt? Wie begegnet er ihnen? Jesus spricht öffentlich mit den Schriftgelehrten. Dann, Jesus stellt den Mann, um den es geht, in die Mitte. Darum geht's. Jesus gibt diesen Theologen eine Frage auf und Jesus handelt nach Gottes Willen. In Klammer, nicht nach dem Willen der Theologen, nach Gottes Willen. Jesus spricht öffentlich. Der Herr Jesus tut das, was er immer tut. Er lehrt öffentlich in den Synagogen, trotzdem, auch sich andere daran stören, trotz beginnenden Widerstands. Er lässt sich nicht abbringen und er bewegt sich weiter öffentlich. Hier bin ich. Da in der Öffentlichkeit werden auch die sogenannten Hüter des Rechts mit den Aussagen und Handlungen von dem Herrn Jesus konfrontiert. Und das Volk sollte mitbekommen, was der Herr Jesus denkt und was die Führer von sich geben. Es geschieht nichts im Hinterzimmer. Etwas, was auch mir persönlich wichtig wurde. Christsein ist keine Geheimsache, keine Loge. Jeder kann sich informieren. Nehmen wir an, es wäre jetzt hier jemand unter uns, der uns einfach nur ausspionieren möchte, der überlegen, wo gibt es denn hier eine Angreifgeschichte, also wie kann man die christliche Gemeinde angreifen. Okay, er soll da sein. Er kriegt das volle Evangelium gesagt, alles gesagt. Ja? Christus selbst handelt es so. Interessant ist, dass die Pharisäer im Herzen Böses dachten, im Geheimen böse Pläne schmieden. Der Herr Jesus redet öffentlich und klar, so auch hier. Wir sehen auch, dass die Gegner ihm auflauern. Nicht sein Gutes suchen, sondern einen Grund zur Anklage finden wollen. Auch davon lässt sich der Herr Jesus nicht beeindrucken. Das nächste, Jesus stellt den Mann, um den es geht, in den Mittelpunkt. Er geht den Weg der Hilfe für diesen Menschen und nicht, also der Herr Jesus geht den Weg der Hilfe für den Menschen und nicht der Rettung für sein eigenes Leben. Er stellt den Mann mit der kranken Hand in die Mitte der Leute. Jeder soll sehen, worum es geht. Mitleid soll bei den Menschen geweckt werden. Der Wunsch nach Rettung für den Mann soll in den Zuschauern entstehen. Doch ein armer Mensch. Ja. Schau ihn dir an. Sie sollen auch etwas nachempfinden, was der Herr Jesus empfindet. Empfindet denn Gott Leid, wenn Menschen leiden? Ja. Trägt Gott Schmerz, wenn Menschen in Not sind? Oder steht er mit seinen Empfindungen erhaben über allem, was sich hier unten abspielt? Wie ist das mit Gott? Kann der echt mitleiden? Wir wissen zum Beispiel, dass Gott empfindet. Er hat zum Beispiel Zorn. Zorn ist eine starke Empfindung. Gott ist zornig über Menschen, die stolz dahersündigen und nicht nach ihm fragen. Das ist wahr. Aber empfindet er auch Erbarmen? Hier vier Beispiele. Da heißt es, als erst geht hier um den Herrn Jesus, aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr Jesus empfindet Mitleid, wenn die Seele der Menschen nicht richtig geführt und ernährt wird. Das sollten wir jetzt aber nicht sagen, ja, das ist der Herr Jesus, aber Gott, der Vater, ist anders. Der Herr Jesus hat deutlich gemacht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also das bedeutet, was ich an dem Herrn Jesus erkenne, ja, das kann ich eins zu eins auf den Vater übertragen. Zum nächsten. Da rief Jesus seinen Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge. Denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Jesus empfindet Mitleid, wenn Menschen körperlich hungern und in Gefahr sind zu sterben. Dann im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier wird geschrieben, dass der Herr Jesus mit jedem gequälten Menschen Mitleid empfinden kann. Und in Jakobus 5, Vers 11 wird Gott als ein Gott beschrieben, der voller Mitleid und Erbarmen ist. Hier können wir es nachlesen. Wir sehen, dass die Pharisäer in dieser Weise nicht empfänglich waren. Sie waren getrieben, eine Anklage gegenüber dem Herrn Jesus zu haben. Jedoch, der Herr Jesus sah den bedürftigen Menschen in seiner Not. Hatten denn die Pharisäer nicht das Wort Gottes auf ihrer Seite? Stand nicht darin, dass wer aus dem Volk der Juden den Sabbat entheiligt, angeklagt und sogar getötet werden muss? Ja, muss? Hier die Bibelstelle. 2. Mose 31, 14. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat völliger Ruhe. Heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. Das schwarz auf weiß von Gott. Ist es nicht ihre heilige Pflicht, jetzt die Pharisäer, ja, Gottes Willen im Volk zu vertreten und ihn durchzusetzen? Keine Arbeit am Sabbat. Ist Heilen eine Arbeit? Sicher, man muss arbeiten. Man muss was tun. Gott hatte diese Welt, hatte Gott gearbeitet, als er diese Welt geschaffen hat. Mit seinem Wort hat er alles entstehen lassen. Hat er gearbeitet? Ja, wahrscheinlich. Hat Jesus gearbeitet? Ja, wahrscheinlich. Zugegeben, wenn wir uns in die Zeit des Herrn Jesus hineinversetzen, vielleicht erlebt er es jetzt sogar, ist es nicht einfach zu erkennen, was richtig und falsch ist. Die Pharisäer hatten auch ihren gut begründeten Standpunkt. Sicher, ihre Motive waren nicht edel, sie waren hinterhältige Leute, Heuchler und Trickser, aber das muss noch nicht heißen, dass sie im Unrecht wären. Gott stellte die Arbeit am Sabbat in seinem Volk Israel unter Todesstrafe. Warum? Was war denn der Grund? In der Bibel werden 3 Arbeiten genannt, die das Volk Israel am Sabbat nicht tun darf. Einmal kochen und backen. Da heißt es in 2. Mose 16, 23, und er sprach zu ihnen: Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. In Klammern, damit ihr es nicht am Sabbat tun müsst. Ja? Was aufbewahrt wird, das isst ihr morgen, morgen am Sabbat. Dann, was durften sie noch nicht? Feuer anzünden. Am Sabbat, so heißt es, sollt ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen. Eben nicht. Ne? 2. Mose 35, 3. Und wie ist das mit dem Holz? Holz sammeln für das Feuer. Da gibt es eine Geschichte, die ist aus dem 4. Mose 15 bekannt, Vers 32, da heißt es: Und als die Kinder Israels in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte. Da brachten ihn die, welchen ihn beim Holzsammeln ertappt hatten, zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde, und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was mit ihm geschehen sollte. Ja, also ist es also Holz sammeln am Sabbat auf dem Weg? Wussten sie noch nicht. Und dann kommt die Antwort Gottes. Ja? Des Gottes, der auch den Herrn Jesus geschickt hat. Ja? Dem wir dienen. Da heißt es: Der Herr aber sprach zu Mose: Der Mann muss unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Also der fiel ihn noch nicht mal einfach tot um. Ja? Die anderen müssen miterleben, müssen mit Steine aufheben und dafür sorgen, dass dieser stirbt. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, und er starb, wie der Herr es Mose geboten hat. Nun, diese Arbeiten, die man hätte vorher planen können, sowohl kochen, backen, Feuer anzünden und Holz sammeln, sie sollten ja nicht am Sabbat durchgeführt werden. Warum? Man sollte sich beim Sabbat ganz auf Gott ausrichten. Und ein Volk, das die Gebote Gottes annehmen wollte, was auch sagte: Wir wollen die Wege Gottes tun. Er ist unser Gott. Dieses Volk brauchte einen Tag, wo sie sich besonders sammeln. Einen Tag in der Woche, wo sie sich ganz bewusst immer wieder auf Gott ausrichten. Das wollte Gott, er wusste, das brauchten sie. Halte diesen Tag frei für Gott, damit du im Glauben bleibst und darin wachsen kannst, war grundsätzlich die Sache für das Volk Israel. So handle. Gott wollte ein Volk, das seine Gebote hält und tut, was zur Ehre Gottes und auch zum eigenen Schutz des Glaubensabfalls, ja, dient. Wenn das Volk diesen Ruhetag nicht gottgemäß begeht, wird es im Materialismus, im Egoismus und in der Gleichgültigkeit gegenüber Gott ersticken und umkommen. Jeder Tag wird gleich sein und ausgefüllt sein, um für das eigene kleine Leben zu sorgen. Es würde nur um mich gehen. Was kann ich machen mit diesem Tag für mich? Der Blick wird nicht mehr auf den Schöpfer und den eigentlichen Erhalter des Volkes ausgerichtet sein. Man wird ihn so wie hier in Deutschland vergessen. Die Unterbrechung der Woche durch den Sabbat hatte Segenswirkungen im Volk. Und diese muss erhalten. Arbeit für das Private musste hinten anstehen. Aber hat der Herr Jesus eine solche Arbeit vor, für sich persönlich? Geht es ihm um sich, wie beim Kochen, Feuer anzünden oder Holz sammeln? Er sagte einmal, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Würde man wirklich den Sinn des Sabbats, würde man am Sinn des Sabbats rütteln? Wenn der Herr Jesus diesen Menschen heilt? Wir kommen zur Frage des Herrn Jesus. Ich will euch etwas fragen, so sagt der Herr Jesus. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Mit dieser Frage sagt der Herr Jesus, dass man am Sabbat immer etwas tut. Man tut entweder Gutes oder Böses. Außerdem sagt er damit auch aus, dass Nichtstun auch Tun ist. Die Pharisäer hätten sagen können, der Mann hat morgen auch noch die verdorrte Hand. Was hindert dich, dass du dich morgen darum kümmerst? Heute hast du den Ruhetag einzuhalten und morgen geht's weiter. Das hätten sie sagen können. Und hätten sie recht gehabt? Der Herr Jesus machte aber deutlich, dass jetzt ist die Zeit, Gutes zu tun. Jetzt soll ich mich für das Gute entscheiden. Sonst tue ich heute das Böse. Es geht am Sabbat und übrigens beim Halten aller Gebote Gottes nicht einfach um ein Ritual. Ja, ich habe das gelesen und dann muss ich das irgendwie so halten, sondern um die innere Einstellung zu seinem Gott selbst. Und dieser Gott will, dass wir in seinem Namen fleißig Gutes tun. Das will er. Auch am Ruhetag. Die Theologen hätten hier nachdenken können. Aus welchen Beweggründen soll der Mensch auch den Sabbat halten? Sicher nicht aus egoistischen Gründen. Aber wie ist es mit der Hilfsbereitschaft? Der Herr Jesus sagte einmal Folgendes, da heißt es, und er begann und sprach zu ihnen, wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Wer schon Mitleid mit seinem leidenden Ochsen oder Esel hat, soll auch Mitleid mit den leidenden Menschen haben und alles daran setzen, dass eine Änderung in Gottes Namen stattfindet. Liebe Theologen, die ihr die Bibel in der Hand habt, erkennt doch bitte den Wunsch Gottes darin. Was tat der Herr Jesus da? Der Herr tat das, was Gott will. Er zeigte seine Barmherzigkeit und heilte diesen Mann. In Vers 10 heißt es, und indem er sie alle ringsum ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Der Herr Jesus sucht den Blickkontakt. Er sieht sie alle an, so wie sie da stehen. Die einen tragen Mitleid in ihrem Herzen und die anderen Wut. Die einen haben erkannt, dass Gott auch am Sabbat das Gute getan haben möchte. Und die anderen sehen auf ihre selbst erdachten Regeln, die eingehalten werden müssen. Denke einmal darüber nach. Wenn du damals dabei gewesen wärst, zu welcher Gruppe hättest du dich zählen können? Sag nicht, die Pharisäer hätten nicht die Bibel in der Hand gehabt. Wer die Bibel in der Hand hat, ist nicht nur aufgefordert, sie zu lesen, sondern auch Gott zu erkennen und ihn mehr und mehr zu verstehen. Es geht darum zu erkennen, was Gott selbst wichtig ist. Und eines erkennen wir durch die ganze Heilige Schrift. Er ist an einer liebevollen Beziehung zu ihm und auch zum Nächsten höchst interessiert. Das drückt der Herr Jesus darin aus, indem er das größte und somit höchste Gebot nennt, das alle anderen Gebote überstrahlt. Da heißt es. Er wurde ja gefragt, was ist das größte Gebot? Und der Herr Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also da muss alles angehängt werden. Wenn das nicht vorne ist, dann fallen die anderen Gebote runter. Da muss es drin dabei sein. Sicher sind alle anderen Gebote auch wichtig. Sie müssen jedoch vom Höchsten aus betrachtet werden. Und wer Regeln einhält, die alle in der Bibel auch stehen und die sich von der Heiligen Schrift ableiten lassen, aber keine innige Beziehung der Liebe zu Gott pflegt, der geht in die Irre und verfällt schlimmstenfalls in einen religiösen Wahn. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser wurde, nachdem er eine lange Zeit gegen alle Gebote seines Vaters verstoßen hat, dieser verlorene Sohn, ja, der den Vater selbst verstoßen hat. Er wollte ja sein Erbe haben. Er sagt, du Vater bist für mich tot. Ja? Er wurde nach seiner Reue, natürlich sein, ja? Er muss bereuen, was er getan hat, mit Kuss und herzlicher Umarmung wieder in die Familie eingeführt. Das tat der Vater. Warum? Weil er liebt. Das ist es, weil er liebt. Sein Herz blutete, wenn er an seinen Sohn dachte. Aber könnt ihr euch an den daheimgebliebenen Sohn erinnern? Hier der Bibeltext. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Sehr interessant, nicht wahr? Der ältere Sohn, der daheim geblieben war, konnte sich überhaupt nicht über seinen jüngeren Bruder freuen. Er war zornig und jetzt wollte er nicht nach Hause kommen. Aber sein Vater kam ihm entgegen. Er will auch eine liebevolle Beziehung zu ihm haben. Dann, er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, mit der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der ältere Sohn, so sagt er, hat alle Gebote des Vaters befolgt. Alle Regeln, alles, was der Vater wollte, getan. Der Vater sagt nicht, dass das nicht wahr wäre. Dass er hier übertreibt. Aber was fehlt? Es fehlt die Liebe zum Vater. Es fehlt die Einsicht, dass der Vater unter dem Verlust des Bruders leidet. Wir sehen auch, dass derjenige, der alles recht gemacht hat, keine Liebe zum Bruder hat, sondern verbittert in seiner Rechtgläubigkeit verharrt. Dieser würde ohne mit der Wimpern zu zucken den Tod des jüngeren Bruders eingehen. Er hat es ja so gewollt. Er hat sich ja nicht an die guten Ordnungen Gottes gehalten. Ihm soll gerechterweise der Zorn Gottes treffen. Gott hat doch gefallen am Tod des Gottlosen. Da hat er eine Bibelstelle falsch verstanden. In Hesekiel Kapitel 33, Vers 11 heißt es: Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Also er sagt, so wahr ich lebe. Ja? Also das ist ja fast wie ein Schwur. Ja? Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Dass der Gottlose lebt, das wünscht sich Gott. Dass der Gottlose, das bedeutet, eine liebevolle Beziehung zu seinem Schöpfer eintritt. Das ist Gottes Wille. Aber der ältere Sohn war nur auf Regeln und auf alles richtig machen aus und hat das Wichtigste aus seinem Blick verloren. Das Herz des Vaters. Und bei den Schriftgelehrten und Pharisäern war das genauso. Schauen wir noch einmal kurz an und lernen von ihnen, wie man es nicht macht. Dabei möchte ich noch einmal betonen, wie religiöser Wahn auch entstehen kann. Einmal. Sie lauern. Sie wollen einen Grund zur Anklage finden. Sie wollen Jesus etwas Böses antun. Sie reden also nicht öffentlich mit ihm. Nimm nicht so irgendwo zur Seite, sondern sie wollen schauen, wo hat er eine Irrlehre oder ein böser Gedanke, falsche Absichten, und das dann irgendwann mal aufs Brot schmieren. Was sagt dies alles? Zum einen, sie waren sich auch ihrer Sache sehr sicher. Sie waren nicht mehr Jünger, sondern Obermeister der Schrift. Sie waren nicht mehr Lernende, sondern wussten schon alles. Sabbat? Klar, ich weiß alles. Weiß alles. Sie waren in der Position, dass sie das, was gesagt wurde, mit ihrem Glauben abglichen und nicht mehr die Heilige Schrift neu lasen. Sicher darf und soll man auch Überzeugungen, die man aus der Heiligen Schrift erworben hat, haben und sie auch vertreten, ohne Zweifel. Aber ist mein Wissen der Weisheit letzter Schluss? Für diese, die in Gefahr stehen, in einem religiösen Wahn zu verfallen, ist das so. Da ist nicht allein das Wort Gottes die Wahrheit, sondern auch mein Glaube. Viele Sekten gründen sich auf die Bibel, das Wort Gottes. Und die Bibel ist auch das Wort Gottes. Aber die Not ist, dass ihre Erkenntnis mit dem Wort Gottes gleichgesetzt wird. Wir dürfen immer noch fragen, auch wenn wir 30, 40 Jahre die Bibel lesen, habe ich dich, mein Gott, recht verstanden? Ich darf immer noch im Gebet die Heilige Schrift öffnen und sagen, bitte Herr, hilf mir, dein Wort zu verstehen. Das Wort Gottes soll weiter unseren Glauben prägen und gegebenenfalls auch verändern. Ja? Das Wort Gottes darf das. Der Herr Jesus hat seine Jünger nie aus dem Jüngersein, aus dem Schülersein entlassen. Der Heilige Geist führt mehr und mehr seine Leute in die Wahrheit. Aber sie haben die Wahrheit hier auf dieser Erde nicht in allen Punkten völlig verstanden. Selbst Paulus nicht. Es bleibt hier auf der Erde noch ein Rest, vielleicht sogar ein größerer Rest an das, von dem, was man noch erkennen soll, übrig. Himmel ist anders. Das nächste, das Lauern der Theologen. Das habe ich hier mit dem, was der Herr Jesus spricht und mit dem Abgleichen der eigenen Anschauung gesehen. Also man lauert, man hört und gleicht immer ab, ist denn das richtig, was gesagt wird? Und wenn das anders ist, wie ich denke, falsch. Nach dem Motto, meine Ansicht ist richtig und mal sehen, ob deine auch richtig ist. Ich bin nicht bereit, eine andere Auffassung anhand der Heiligen Schrift nur zu durchdenken. Dann, was kann noch religiöser Wahn befeuern? Sie suchen einen Anklagegrund. Wenn Jesus angeklagt würde, dass er das Sabbatgebot gebrochen hat, welche Folge hätte denn das? Todesstrafe. Er würde mit dem Tod bestraft werden. Sie gingen in diese Richtung. Jesus, der so anders lehrt als wir, muss sterben. Sie schrecken vor dem nicht zurück, dass Jesus getötet wird. Sie warnen ihn nicht, sondern lauern. Sie wollen schauen, ob er in eine Falle tappt, um ihn dann zu töten. Nächstenliebe bei Jesus, also ihm gegenüber, Fehlanzeige. Und das wird auch mit dem heimlichen Beraten untereinander ausgedrückt, dass sie ihm etwas antun wollen. Wenn sie ihn schon nicht in der Öffentlichkeit fangen können, dann sollen heimliche Pläne geschmiedet werden, wie man sich ihm gegenüber entledigen kann, dass er nicht mehr hier ist. Nicht mehr in unserem Land, nicht mehr in unserer Gesellschaft. Jesus darf keinen Einfluss mehr haben. Am besten ist er tot. Welch schaurige Sache stellt sich dabei noch ein? Schauen wir uns das an. Sie werden alle mit Unverstand erfüllt, diese Leute. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr denken können. Aber bei diesen Beraten, mit solch bösen Herzen, die losgelöst sind von Gott, kommt der Unverstand über sie und sie können nicht mehr gottgemäß denken. Sie werden weiter vernagelt, dicht gemacht. Ja. Sie bestärken sich gegenseitig in ihren falschen Auffassungen und werden dadurch radikalisiert. Was vergessen Sie dabei? Nun, die Frage des Herrn Jesus. Was sollen wir am Sabbat tun? Gutes oder Böses? Was tun jetzt Sie gerade am Sabbat? Ist ja Sabbat, ja? Was tun jetzt Sie gerade? Was haben Sie noch vergessen? Ein ehrliches und aufrichtiges Gebet zu Gott, dass Sie vielleicht mal auch sprechen. O unser Gott, hilf uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Hilf uns, dein Wort zu verstehen. Öffne uns die Augen. Wir wollen deinen Weg sehen. Das beten Sie nicht, weil Sie denken, wir sehen ja schon alles. Das brauchen Sie nicht. Sie wissen ja alles. Wer alles weiß, gut. Und somit sind Sie unerreichbar. Die anderen müssen alle zu Ihrer Stufe kommen, zu Ihrer Lehrmeinung. Dann sind Sie ja richtig. Ja. Ja, Sie sind unerreichbar, meinen alles zu verstehen und sind doch, so sagt die Heilige Schrift, mit Unverstand erfüllt. Zusammenfassend, hier nochmal die Merkmale der Menschen, die in einen religiösen Wahn verfallen sind. Sie sind Obermeister der Heiligen Schrift. Ihr Glaube ist hundertprozentig allein gültig. Er deckt sich hundertprozentig mit Gottes Willen, mit der Heiligen Schrift. Dann, anders Glaubende müssen ausgeschaltet werden. Und wenn es nicht öffentlich geht, dann eben heimlich. Sie schmieden Pläne und werden als Folge davon immer unverständiger. Das merken Sie natürlich nicht. Sie denken, wir sind richtig. Ja, und wir bestärken uns auch gegenseitig. Der Herr Jesus will Ihnen helfen, indem er Sie öffentlich herausfordert. Öffentlich herausfordert, damit sie umdenken lernen. Und er ist ja auch der Meister. Er weiß es ja ganz genau. Aber er will ihnen helfen. Dann stellt er den im Mittelpunkt, um den es auch geht. Um den es auch Gott geht. Dieser Mann braucht Mitleid und Barmherzigkeit. Eigenschaften, welche Gott an uns sehen möchte. Und der Herr Jesus fordert heraus, indem er eine einfache Frage stellt, und die sollten die Theologen beantworten. Und dann handelt der Herr Jesus nicht nach den Theologen, was sie denken, sondern nach dem Willen Gottes. Leider war das Bemühen des Herrn Jesus nicht mit Erfolg gekrönt. Es gab keine Einsicht bei den religiös Wahnsinnigen. Aber das dabei stehende Volk bekam eine andere Sichtweise mit. Ich weiß nicht, haben wir heute etwas aus dem Bibeltext lernen können? Sehen wir etwas vom Charakter unseres Herrn Jesus? Was hat uns beeindruckt? Was führt uns ins Gebet? Gibt es etwas, worauf auch du achten müsstest, wenn du mit andersdenkenden Menschen zusammenkommst? Gott gebe dir Weisheit und Einsicht, Klarheit über sein Wort und immer auch das Wissen. Du bist und bleibst ein Jünger des Herrn, der weiter belehrt werden soll. Amen.